In den 60ern wurde noch schön sauber ausgeblendet und die Musikstücke waren nicht länger als 2 Minuten, maximal 2,30. Hat auch was mit den Singles zu tun gehabt, vielleicht auch damit, dass ich sonst nicht mehr verkauft hat. Ich weiß es nicht, weil da bin ich ja gerade erst geboren. Einer, der vielleicht noch Erinnerungen an später zumindest hat und auf jeden Fall die Spencer Davis Group kennt, ist Serge Lochthofen. Hallo Herr Lochthofen.
Das ist aber sehr lieb heute, Ihre Einleitung an so einem grauen Tag mit den neuen Corona-Verordnungen. Aber Somebody Help Me war natürlich damals ein Kracher. Die ganze Truppen, die da aus Großbritannien kamen. In Amerika hieß das ja sogar die britische Invasion. Die waren obercool und Spencer Davis gehört dazu, ist die Woche gestorben. Sehr schön, dass Sie mal an ihn erinnert haben. Und es passt ja auch gut rein. Somebody help me. Wer kann uns helfen in dieser Situation, die sich ja weiter zuspitzt bei uns hier? Und es ist gut, dass wir, sage ich mal, uns mit dem Thema heute ordentlich beschäftigen müssen. Also insofern, Dankeschön für diesen Musik.
Sehr gern. In diesen Zeiten können wir uns selbst helfen, miteinander und klar bleiben, nicht alarmistisch sein, die Ruhe bewahren, das sind alles so Eigenschaften, die muss man erstmal alle zusammenbringen, oder?
Ja, aber der Ernst der Sache verlangt es natürlich von uns und dass es die Deutschen können, haben sie ja im Frühjahr gezeigt. Insofern glaube ich, so dramatisch muss man das nicht machen. Unser Dilemma ist, darüber haben wir uns ja schon in den letzten Wochen immer wieder unterhalten, dass wir der Sache hinterherlaufen nach wie vor. Das heißt, das, was jetzt zum Beispiel für die Stadt Erfurt, nachdem sie ja nun in die schwere Situation gekommen ist, über 50 Fälle auf 100.000 Bewohner. Das heißt, wir hätten das alles im August machen müssen. Aber damals war die Einsicht natürlich sehr gering. Eine positive Nachricht, irgendwelche Corona-Leugner für Arme, die wir hier schon offensichtlich auch haben, also im Gegensatz zu Berlin sind das hier 150 gewesen. Das zeigt ungefähr den Kreis der Bescheuerten hier, der ist doch ein bisschen geringer und die haben versucht, auf dem Domplatz zu demonstrieren und das ist eine Lachnummer geworden. Mir fehlte nur ein bisschen der Höcke als Hauptredner, denn der hat ja im Interview des MDR verkündet, es gibt keine zweite Welle, es gibt nicht mehr Fälle. Das heißt, wir sind noch umzingelt von diesen Leuten, aber ich glaube, der Ernst der Situation ist den meisten Menschen bewusst. Insofern auch die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, die Woche mit Sperrstunde, mit den ganzen Dingen in Erfurt, auch dass der Weihnachtsmarkt abgesagt wird, das ist traurig, aber das ist alles noch zu wenig. Ich glaube, wir werden in wenigen Wochen nachjustieren und es wäre sinnvoller gleich, diese Art von Maßnahmen zu ergreifen, dann haben wir eine Chance, vielleicht das Ganze einzudämmen.
Trotzdem braucht es ja eine Akzeptanz und eine gesellschaftliche Diskussion und eine Verordnung ist das eine, aber irgendwann schwindet ja die Akzeptanz. Es wird dünnhäutiger. Sie haben schon am Anfang der Pandemie gesagt, dass die Länge die Last macht und das ist ja nun schon seit März. Braucht es nicht trotzdem auch eine gesellschaftliche Diskussion, dass die Dinge erklärt werden, dass Menschen mit einbezogen werden? Ist das ausreichend?
Das muss alles gemacht werden. Ich glaube, bei der letzten Zuspitzung im Frühjahr waren es weniger die Diskussionen, weniger die Argumente. Es waren die Bilder aus Bergamo aus Italien, wo die Militär-LKWs die Leichen wegfuhren. Da haben viele auch bei uns verstanden, hey, das ist zwar Italien und man ist da manchmal ein bisschen überheblich im Verhältnis zu dem Organisationsvermögen in den südlichen Ländern. Aber da hat man plötzlich gesehen, New York, dann die Bilder, wo diese Massengräber aus... Da ist etwas im Gange. Im Augenblick verstehen viele nicht, wir brauchen nach Belgien den Blick nur zu richten oder nach Frankreich oder nach Spanien. Wir müssen ja auch sehen, dass in Spanien auf 100.000 Bewohner des Landes mehr Leute gestorben sind als in Amerika, also in den Vereinigten Staaten. Das heißt also, um uns herum sind schon diese Hotspots, schauen Sie nach Tschechien. Aber das ist dieses Mal vielleicht auch im Prozess der Gewöhnung, dass man sagt, na ja, bei uns trifft es ja vielleicht nicht so. Wir haben das letzte Mal die Sache ganz gut hingekriegt. Und wir haben natürlich viel Zeit vertrödelt, indem wir diskutierten, ob nun jemand berechtigt ist, in Berlin zu demonstrieren. Natürlich darf er das, aber eben halt vernünftigerweise. Und ob wir sozusagen härtere Maßnahmen beschließen sollten, die einen ja, die anderen nicht und so weiter. Ich glaube, wenn wir uns in 4 Wochen darüber wieder unterhalten, das werden wir ja tun müssen, solange nicht die Studios geschlossen werden und die Telefonleitungen unterbrochen werden, werden wir zu weit härteren Maßnahmen noch greifen müssen. Und warum sind wir nicht in der Lage, das früher zu tun? Ich glaube, die Anzeichen um uns herum vor allem, die sind ja eindeutig. Das heißt, man braucht nicht viel Fantasie, um zu sehen, warum Madrid oder Paris runtergefahren werden. Und das brauchen wir nicht unbedingt. Es wäre wirklich sinnvoll, Schulen, die Arbeitsstellen, auch die Geschäfte bis zu einem gewissen Grad aufzulassen, vorausgesetzt, die Leute sind vernünftig. Aber wir lassen es noch immer zu, dass zu viele unvernünftige unter uns sind. Ich glaube, dass man jetzt erst wieder anfängt, Ordnungsamt und andere, also Kontrollen, schärfere Kontrollen zu machen. Ich bin auch dafür, dass man Geld auf den Tisch legen muss, wenn man einmal trotzigerweise die Nasen-Mundschutz nicht aufhat und darauf besteht, es nicht machen zu müssen. Und dann muss das potenziell hochgehen, damit die Leute verstehen, über Geld verstehen die meisten Leute dann am Ende doch, ja, ich tue es nicht.
Bei den Vorsichtigen und bei denen, die sagen, ja, wir müssen die Maßnahmen ergreifen, macht sich ja auch Angst breit und Verunsicherung und dann kommt es möglicherweise auch zu einem Informations-Overkill und dann wird bis nachts um eins Talkshow geguckt und immer wieder noch die nächste Talkshow und den News-Ticker und so weiter. Kann das auch, sagen, krank machen oder die mentale Gesundheit angreifen und muss man auch nicht manchmal sagen, so, jetzt gucke ich Nachrichten und dann ist aber Feierabend und wir reden nicht nur über Corona, nicht nur über die Auswirkungen, um nicht durchzudrehen?
Ja, durchdrehen. Wir sollten es nicht dramatisieren. Es gibt natürlich Talkrunden, wo man unbedingt, sagen wir, scharfe Thesen haben möchte, damit dann die Diskussion vielleicht etwas auffälliger ist und die Leute beim Durchzappen da hängen bleiben. Das sollte man langsam auch als Zuschauer, sagen wir, unterscheiden können zwischen den vernünftigen Nachrichten, die uns wichtig sind, eben dass Erfurt beispielsweise nicht mehr, wie es eben halt wochenlang der Fall gewesen ist, weit hinten lag, auch in Thüringen, wenn es um Corona-Fälle ging, sondern nach vorne gerückt ist deutlich. Das heißt, wir müssen hier vorsichtiger werden. Es gibt eine ganze Reihe Regionen in Thüringen, die sind das schon. Schauen Sie mal, Semmer, da ist durch die erste Welle ganz gut gekommen im Augenblick. Durch offensichtlich auch Reisende. Das ist eben ein Punkt, wo ich sage, wir müssen auch viel mehr Informationen bieten, sachliche Informationen. Also wo wir wissen, in Erfurt ist es auch ein Altersheim, das getroffen worden ist. Da muss man einfach mal auch mal untersuchen, wie ist es passiert, was war die Ursache für die ganzen Geschichten, wie ist der Verlauf der Krankheit im Augenblick. Da muss man einfach langsam mal anfangen, auch mal in die Tiefe zu gehen. Dann haben wir auch etwas Rüstzeug für uns selbst, zu sagen, das mache ich nicht, das könnte eventuell schädlich sein. Denn in dieser Zeit, wo schon jeder wusste, was in Tschechien läuft, dann noch Reisegruppen dahin zu schicken, Rentner, die dann zurückkommen und das mitschleppen, das Ganze, das ist natürlich sehr fahrlässig. Aber da ist eben eine Voraussetzung, Information und zweitens, wir müssen nicht alles tun, was wir dürfen. Das heißt, wir müssen uns auch ein bisschen zurückhalten. Ich glaube, unsere Zuhörer sind da der vernünftigere Teil. Aber da draußen gibt es eine ganze Reihe Leute, wo man auch sagen muss, pass mal auf, mach das bitte nicht. Das ist nicht einfach. Ich bin jetzt mal im Thüringer Wald gewesen. Bratwurst stand oben bei Dreiherrnstein über Ruhla und zwischen Liebenstein. Da hat ja keiner eine Maske gehabt, außer mir. Die haben mich alle blöde angeschaut. Und untereinander sprechen die natürlich ihr Südthüringer Dialekt und freuen sich alle an der Theke, stehen alle gegenüber. Das ist nicht gut. Das heißt, das ist eine Stimmung, die sich da breit gemacht hat. Das ist viel zu ernst, was da draußen passiert. Und ich befürchte nur, dass wir so Bergamo-Bilder brauchen, damit die Leute wieder verstehen, sagen, oh, das ist wirklich jetzt ernst. Und vorher kriegen wir das nicht so richtig gebacken. Und insofern glaube ich, wir rennen der Sache nach wie vor hinterher. Klar, der Weihnachtsmarkt, das ist so nicht zu machen, wobei ich mich frage, warum nicht die Buden stehen sollten und man verkauft mal kein Glühwein. Es ist nicht schön, das ist schöner natürlich, die Atmosphäre ist schöner mit Glühwein, aber deswegen muss man ja nicht das Ganze absagen, sondern im bisschen weihnachtliche Stimmung beugt ja auch ein bisschen so der Depression vor, die durch solche Sachen verursacht wird. Also insofern würde ich das nicht ganz so radikal machen wollen, nur eben halt die Stellen, die Hotspots vermeiden, wo Alkohol, wo enges Gedränge aufeinander kommt, das kann man ja natürlich regeln.
Wie ist das mit dem inneren Hausmeister, der dann doch Leute ansprechen Sie Leute an oder sagen Sie, das ist deren Privatsache? Also so ein Ding, man hat dann den Reflex, man will ja auch Leute nicht belehren, nicht übergriffig sein und auch nicht maßregeln. Das ist ja schwierig. Wie gehen Sie damit um?
Doch, ich spreche das an. Leute reagieren zum Teil verdutzt, manche aggressiv. Weil ich der Meinung bin, okay, uns ist es jetzt gelungen, in der letzten Runde, sag ich mal, gut durchzukommen. Ich denke da auch viel stärker an andere, die sag ich mal, auch ängstlich sind, für die das noch gefährlicher ist. Die kommen ja gar nicht mehr aus dem Haus, wenn die dann mit solchen Leuten konfrontiert werden, die sich an nichts, an keine Regel halten. Das täte mir auch sehr leid, sag ich mal, an dieser Stelle. Also wir sind ja unterschiedlich robust, wenn es um solche Sachen geht. Einige raffen es einfach nicht. Ich würde sagen, intellektuell, also vom vom Begreifen verstehen sie es einfach nicht, was da passiert. Also fangen Polemik an, Diskussionen und sie schauen nur ZDF und ARD. Na ja, klar, ich meine, im DDR-Fernsehen gibt es ja nicht mehr. Das müssten sie ja geschaut haben, wenn sie, sagen wir so einen Unsinn glauben da draußen, dass das alles nichts nützt. In der Summe ist die Maske natürlich auch ein Symbol und auch ein Zeichen dafür, dass man die Dinge ernst nimmt. Und ich ärgere mich vor allem, ich gehöre ja selbst auch zum Rentneralter und der großen Masse der Rentner dazu, abgesehen davon, dass sie herumgemeckert haben, dass im öffentlichen Dienst da gestreikt worden ist. Das ist nicht schön in so einer Situation, aber die Rentner haben im Sommer über 3% plus kassiert, ohne dass sie was dafür getan haben, ja direkt. Und gönnen es den anderen, die möglicherweise in schweren Berufen mit Corona zu tun haben. Glücklicherweise haben sie jetzt die Pflegedienste. Schönen Gruß an Herrn Hucke, es freut mich, dass es geklappt hat, dass die einfach 10% mal mehr kriegen. Das ist ordentlich an dieser Stelle, nicht nur klatschen, sondern auch tatsächlich auch würdigen auf richtige Art und Weise. Aber ich muss jetzt wirklich sagen, da draußen laufen mir zu viele rum, die nach wie vor dummes Zeug reden. Und man hört ihnen zu und diskutiert darüber. Das ist nicht gut. Wir müssen uns einfach um die mehr kümmern, die tatsächlich auch Risikogruppen sind. Und die Rentner, das ärgert mich am allermeisten, oftmals verhalten sie sich viel dümmer als junge Leute. Das heißt also, wegen denen macht man es ja, wegen denen schließt man ja Dinge, wegen denen gibt es bestimmte Veranstaltungen nicht, weil man natürlich bei den Rentnern mehr Opfer vermutet als bei den Jungen. Und gerade wenn die so einen Blödsinn machen und sich nicht halten an die Dinge, das ärgert mich sehr, da bin ich doch durchaus bereit zu sagen, ja, um meine Zurückhaltung aufzugeben, sagen, Sie haben hier was vergessen, setzen Sie bitte auf. Und dann gibt es, wie gesagt, sehr unterschiedliche Reaktionen.
Wollen wir das Kapitel Corona schließen oder müssen wir noch was ergänzen?
Naja, wir sehen ja, der amerikanische Wahlkampf ist noch davon stark betroffen. Mhm. Wir werden schauen. Für mich ist ja immer auch die Frage, als jemand, der ja lange Zeit Medien gemacht hat, was sind das für Menschen dahinter, die die eine Seite oder die andere Seite wählen? Und ich glaube, es ist inzwischen, sagen wir, an dem amerikanischen Beispiel sehen wir, dass es überhaupt keine Rolle spielt, was der da macht. Also im Prinzip erwartet man ja von Trump, dass er jederzeit irgendeine neue halbkriminelle Finte macht. Das heißt, die Moral an dieser Stelle ist so weit runter, auch bei seinen Wählern, dass die das überhaupt nicht interessiert. Die wollen nur ihren Frust rauslassen. Und wenn wir diese Situation erreicht haben, das ist nicht gut und das ist auch für Deutschland nicht gut. Das heißt also, gerade wenn Sie sehen in Berlin, diese Corona-Demonstration, Leugner-Demonstration oder der Versuch in Erfurt, es gibt nach wie vor bescheuerte Leute, die das machen und es werden auch die Leute, die das behaupten und tragen, auch dann gewählt. Also das heißt, es hat überhaupt nichts mit Fakten zu tun, es hat nichts mit dem realen Leben zu tun. Die Leute projizieren darauf ihre Wünsche und das ist eine gefährliche Entwicklung. Da muss ich sagen, auch Corona zeigt hier an dieser Stelle, es gibt viel zu viele unter uns und da muss man sich auch wehren dagegen, die sagen, keine Maßstäbe mehr haben für eine Entscheidung. Und insofern ist Amerika nach wie vor, ich behaupte weiterhin, ich meine, ich würde mich freuen, wenn ich mich an dieser Stelle irre, aber das ist noch nicht gelaufen, das Ding.
Naja, wir werden in ein paar Tagen schlauer sein oder eben auch nicht, dass sich das ewig hinzieht.
Ja, wir haben am Montag unsere Sendung, am Dienstag machen wir es. Aber wir werden es schon, wir werden es vorwegnehmen.
Wir werden es vorwegnehmen und dann in 2 Wochen dann drüber sprechen. Wie auch immer, es wird uns begleiten, auch die Folgen, was dann danach kommt, das ist ja noch relativ unklar. Kommen wir mal zum Wahlkampf, denn auch in Thüringen ist schon Wahlkampf und die Frage dann, wie die Listen besetzt werden. Es gibt ja ein Paritätengesetz in Brandenburg, was jetzt gekippt worden ist und wichtig für die künftigen Landtagswahlen ist. Was halten Sie von diesen möglichen Regelungen, also paritätische Besetzung, Frau Mann, tatsächlich festzulegen?
Naja, ich sag mal, jemand, der den Dingen aufgeschlossen steht, sagt, es ist natürlich traurig, dass wir immer wieder gezwungen sind, es durchzudrücken, also mit administrativen Mitteln. Es wäre ja gut, wenn einfach die Chancen von Mädchen und von Frauen genau die gleichen wie von Männern. Das ist nach wie vor in dieser Gesellschaft nicht der Fall. Und es ist sogar im Osten, glaube ich, gemessen an dem, was wir schon erreicht hatten, vieles zurückgegangen. Die brauchen ja nur ins Parlament schauen. Da werden ja Parteien gewählt, da sind ja fast gar keine Frauen. Und wenn die dabei sind, ist ja auch gruselig zum Teil bei denen. Also ich denke nur an die Frau von Storch oder so, wenn die da auftreten. Ich will nur sagen, es geht nicht anders nach wie vor und es muss gemacht werden. Nur, wie so oft im Leben erlebe ich, dass Leute etwas gut meinen, auch mit der gendergerechten Sprache und das Gegenteil erreichen. Das heißt also einen Widerspruch hervorrufen, auch bei ganz normalen Leuten, die normalerweise sagen, ja, da ist ein Defizit, den müssen wir aufheben. Und genauso ist mit diesem Gesetz, das ist zwar gut gemeint gewesen, aber schlecht gemacht. Das ist in Thüringen der Fall gewesen, das ist in Brandenburg der Fall gewesen. Ich nenne da einfach ein Beispiel, die Franzosen, die haben das anders gemacht. Die haben kein Gesetz an dieser Stelle erlassen, weil natürlich es sehr schwer ist, das eine gegen das andere aufzuwiegen. Das heißt, die Freiheit der Wahl und die Freiheit der Parteien, ihre Kandidaten selbst zu benennen. Und auf der anderen Seite natürlich das im Grundgesetz auch bei uns festgeschriebene Gebot, dass die Frauen gleichberechtigt behandelt werden müssen. Die Franzosen haben es übers Geld gemacht. Ich bin wieder bei der Sache angekommen mit dem Geld. Sie haben eine Förderung vereinbart, wonach Parteien, die zu geringen Anteil an Frauen in der Politik, also in ihren Strukturen haben, weniger Förderung bekommen. Und da die Parteien ständig klamm sind durch die Wahlkämpfe, durch die Posten, die sie haben, durch viele Gründe, sind sie natürlich sehr interessiert, das Geld zu kassieren. Und da wäre dann ein enormer Druck natürlich da. Und die Macho-Parteien, die nur auf Männer und auf Männer in bestimmten Alter abzielen, müssen dann hier sehen, woher sie ihr Geld bekommen. Das ist eine ganz einfache Methode, das zu verbessern. Und wenn wir nach Frankreich schauen, ist die Situation besser als bei uns. Also funktioniert da auch einiges. Also insofern würde ich sagen, Kreativität ist hier gefragt und nicht nur guter Wille. Manchmal hauen die Leute, die das mit gutem Willen vorantreiben, die anderen vor den Kopf. Und es nützt der Sache insgesamt nicht, wie auch, wie gesagt, in dieser Sprachdebatte. Ich glaube, die deutsche Sprache sollte schon vorsichtig diesen Dingen ausgesetzt sein. Es gibt Veränderungen, aber die Veränderungen müssen auch von den Menschen angenommen werden.
Horst Seehofer verhindert eine Untersuchung von Rassismus und Rechtsextremismus in der Polizei und er begründet es damit, dass über 99% der Polizisten verfassungstreu seien. Ob er es belegen kann, ist die Frage, wie ist es nun mit der Polizeistudie? Es ist doch wichtig, dass diese Organe tatsächlich auch Vertrauen ausstrahlen und dass das läuft und Transparenz ist ja auch wichtig. Was hat Horst Seehofer vor? Was ist sein Kalkül?
Naja, er hat natürlich das Ganze verbessert, indem er mehrere Studien macht. Ich drehe die Sache mal rum. Natürlich, die Polizisten, die jungen Leute, die müssen dann auf den Domplatz, während wir zwei vielleicht zu Hause beim Glas Wein sitzen. Nachmittags noch nicht, aber vielleicht ein bisschen später. Die müssen den Kopf hinhalten, die müssen eben dafür sorgen, dass bei so einer Demonstration, bei diesen Corona-Leugnern, Abstand gehalten wird. Und wenn das nicht gehalten wird, muss dann auch durchgegriffen werden. Das ist in Erfurt nicht anders als in Berlin. Das heißt, jeden Abend sind irgendwelche Irren unterwegs hier in Erfurt. Ich weiß gar nicht, warum die Bars noch aufsehen, wenn die sich da alle pochen, wenn sie die kleinen Nachrichten aus dem Polizeibereich lesen, wundern sie sich ja, was hier alles noch abends so passiert. Abgesehen von den E-Scootern, wo die ersten mit Alkohol schon wieder erwischt worden sind, das finde ich ja auch immer interessant. Sobald die wieder da sind, wird wieder ordentlich getrunken und dann E-Scooter gefahren. Ich will nur sagen, die Polizisten leisten sehr viel Arbeit an Stellen, wo der Normalbürger sagt, da möchte ich gar nicht erst dabei sein. Ja, so. Das heißt also, wir achten das und wir sollten das auch achten. Und ich glaube auch, man sollte auch mehr Schutz für Polizisten auch erzeugen. Das heißt, ich höre immer wieder oder lese immer Nachrichten, dass bei einer Kontrolle plötzlich jemand Gas gibt und so weiter. Das müsste schon viel stärker geahndet werden. Da sind wir, glaube ich, noch hinter der Zeit hinterher, weil da eine Grundaggressivität da ist. Gleichzeitig glaube ich schon, dass der Einfluss der Gesellschaft drumherum natürlich da ist und dass junge Leute, und die meisten Polizisten in jungen Jahren sind noch in der Orientierungsphase, da nicht immer genau den Kompass in der Hand haben. Jemand, der aber das Gewaltmonopol für den Staat durchsetzt, der muss natürlich klare Vorstellungen haben. Insofern müssen wir uns selber auch erstmal ein Bild machen, was passiert da, und die Behauptung von Herrn Seehofer mag richtig sein, aber kann natürlich auch im Leben etwas anders sein. Insofern glaube ich, die Studie ist richtig. Das sollten externe Leute machen, das sollten Leute machen, die wissenschaftlich mit den Dingen umgehen. Muss man auch nicht alles abnehmen, weil die Experten sind sehr unterschiedlich in dieser Welt. Aber erstmal einen Überblick verschaffen wäre schon ganz gut angesichts der Häufung von Einzelfällen, von denen wir jetzt noch hoffen wollen, dass es wirklich Einzelfälle waren. Insofern finde ich das völlig richtig. Und die ganze Aufregung drumherum entsteht ja nur dadurch, dass Herr Seehofer sich so lange gesperrt hat und jetzt sozusagen mit einer Doppelstudie versucht, sozusagen einen Ausweg aus dieser Sackgasse, die er sich selber gewählt hat, zu finden. Insofern richtig machen, schauen, richtige Schlussfolgerungen ziehen.
Abschließend, Herr Lochthofen, was für Rituale haben Sie, um mental gesund zu bleiben, um die Ruhe zu bewahren, trotzdem Klarheit in den Gedanken zu behalten? Wie schaffen Sie es?
Naja, ich kann ja nicht mal behaupten, dass ich in der Zeit, wo Corona war, weniger zu tun hatte. Das heißt also, einfach von der inneren Einstellung dazu habe ich nicht das Problem. Ich bin auch nicht der Meinung, dass das Tragen von einem Mund-Nasen-Schutz mich nun, sag mal, obwohl ich Brillenträger bin und natürlich das kenne, dass die Gläser beschlagen, dass es mich wirklich irgendwo nervt, sondern da bin ich höchstwahrscheinlich vernünftig genug zu sagen, mein Gott, was haben die Generationen vor uns erlebt? Da ist das eine Lächerlichkeit dagegen. Also insofern sage ich mal, auch die Diskussion finde ich übertrieben. Ich finde auch übertrieben die Art der Diskussion, die wir in der Öffentlichkeit führen. Also die gleichen Leute, die noch im August behaupteten, es sei sozusagen, wir seien kurz vorm Sterben mit diesem Schutz vor der Nase, schreien jetzt wieder danach und machen Talkrunden, warum wir nicht rechtzeitig und viel schärfere Maßnahmen beschlossen haben. Diese Maßlosigkeit in beide Richtungen gefällt mir nicht wirklich. Insofern sage ich mal, habe ich genug zu tun, mich jeden Tag aufzuregen und mache meine Dinge. Ich bin vorsichtig unterwegs, natürlich, wie gesagt, Risikogruppe, aber ohne Ängstlichkeit dabei, da kommt man, denke ich, mir am weitesten. Und ansonsten versuchen, das ist wichtig, auch in den nächsten Wochen, Monaten bis auf Weihnachten hin, die Normalität zu leben, soweit sie geht. Ich finde auch schon wieder die Diskussion, was wird ein schreckliches Weihnachten? Nein, es wird kein schreckliches Weihnachten. Wenn wir uns jetzt vernünftig benehmen, wenn wir uns jetzt dumm benehmen, was viele machen oder einige nach wie vor machen, ich glaube, da haben wir auch ein vernünftiges Weihnachten. Die Mehrzahl der Leute sagen ja, alle Umfragen sind eigentlich 80% sind der Meinung. Das machen wir und das sollte auch noch ein bisschen schärfer sein. Die verstehen das. Die 20% müssen wir irgendwie in den Griff kriegen.
Sagt Sergi Lochthofen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Danke, Herr Lochthofen.
Ich hoffe doch, wir bleiben alle gesund, vor allem unsere Zuhörer, und bis zum nächsten Montag.
Tschüss.